Vers 4 und Vers 6. Sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten angefangen, im vorigen Jahre die Bekehrung des Paulus zu besprechen und waren dahin gekommen, wo der Herr Jesus zu dem erschütterten Saulus, den Jesus Jünger Ananias schickt. Apostel 9, Vers 17. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamst, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Herr, lass das Wort von dir nicht leer zurückkommen. Lass es ausrichten an uns, dazu du es uns gegeben hast. Amen. Der König Salomo, der durch seine Weisheit berühmt war, berühmt ist bis zum heutigen Tage, hat einmal ein Wort gesagt, ein schreckliches Wort. Ein Wort, das aus einer abgründigen Herzensverzweiflung herauskommt. Was ist, sagt er, was geschehen wird? Eben das, was schon geschehen ist. Was ist, das man getan hat? Eben das man hernach wieder tun wird. Und geschieht nichts Neues unter der Sonne. Und dann kommt es alles nur mühsam. Immer dasselbe. Was man tut, ist längst getan und wird getan werden. Und geschieht nichts Neues unter der Sonne. Die Römer hatten einen Ausdruck, der nur im Raum der Klassenzeit geboren werden konnte, der hieß Tedium Vitae, Ekel am Leben. Hier ist diese stille Verzweiflung, dass einem das Leben zum Ekel geworden ist und dass man einen Grund fände, es wegzuwerfen. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Das, was der Salomo aus noch tiefen, verheimlichen Herzensverzweiflung sagt, das sagen die Snobs und die Skeptiker unserer Tage, die nichts mehr ernst nehmen, genauso. Wissen Sie, ein junger Mann von 19 Jahren heute hat ja keine Philosophie, nicht? Aber wenn er über alles lächelt, ist im Grund die Weisheit Salomos dahinter. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Warum regt ihr alten Kerl euch über irgendwas auf? Ist was dahinter? Und nun, meine Freunde, diesem Satz des Salomo und aller modernen, ausgekochten und nicht ausgekochten Philosophie antwortet im Neuen Testament der auferstandene und erhöhte Herr Jesus Christus und sagt: Es gibt Neues unter der Sonne, nämlich das, was ich schaffe. Siehe, ich mache alles neu. Gewiss denkt er da an die zukünftige Welt, wissen Sie. Das steht in der Bibel. Ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Aber er denkt nicht nur an diese zukünftige Welt, sondern sein Neues fängt hier schon an. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Es gibt bestimmt nichts Neues unter der Sonne. Und was geschieht, ist immer wieder geschehen. Aber das einzig Neue, das wirklich Neue, das ist das, was der Sohn Gottes, der von Gott legitimierte Heiland der Welt, an Menschenherzen tut. Wo Jesus hinkommt, geschieht eine neue Schöpfung. Geschieht eine neue Welt. Wird alles neu und anders. Es ist darum eine sehr aufregende Sache, mit dem Christentum zu tun zu bekommen. Wissen Sie, ich meine nicht so mit dem gängigen Groschenchristentum da, so nicht, sondern mit Jesus zu tun zu bekommen, wo eine neue Welt entsteht. Lassen Sie mich als Überschrift über einen Text und Predigt schreiben, schöne neue Welt. Denn das wird hier erzählt, dass ein Mann zum ersten Mal dieser neuen Welt begegnet, die mit Jesus Christus entstanden ist und weiter entsteht. Darf ich den Text nochmal lesen? Ananias kam zu Saulus hinein und sprach, legte ihm die Hände auf und sprach, lieber Bruder Saul, doch Herr Jesus hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Wege, der du herkamst, dass du wieder sehen mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Da begegnet der Saulus der schönen neuen Welt, die mit Jesus gekommen ist. Wir sprechen also von der schönen neuen Welt, nicht? Erstens, in dieser schönen neuen Welt, die mit Jesus angebrochen ist, regiert die Liebe. Die Liebe. Ich will Ihnen das ausführen. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Kenner der modernen Literatur, die wissen, dass der Ausdruck schöne neue Welt nicht von Wilhelm Busch stammt, sondern von einem berühmteren Mann, einem bekannten englischen Schriftsteller. Nein, das kann ich nicht Englisch, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Aldous Huxley. Der hat einen Roman geschrieben, Schöne neue Welt. Ein Zukunftsroman. Ein schreckliches Buch. Der Titel ist ironisch gemeint. Das ist ein eindrucksvolles Buch. Der Titel ist ironisch gemeint und er will die Welt schildern, auf die wir zugehen. Die völlig durchorganisierte, technisierte Welt, wo der Mensch nur noch ein Rädchen in der gut funktionierenden Maschine ist, wo unkontrollierbare Gefühlsausbrüche abgeriegelt werden können, wo sogar Liebe und Sündigen und alles staatlich kanalisiert und geregelt wird, was nicht mehr passieren kann, wo der Mensch nur noch ein entmenschlichtes Tierchen in einem Ameisenstaat ist. Es kommt da noch ein Mann vor, der hat ein Herz, der nimmt sich das Leben. In dieser schönen neuen Welt kann ein Mensch mit Herzgefühlen nicht mehr leben. Nun, es ist sehr prononciert gesagt bei Aldous Huxley, aber das ist die Welt, auf die wir zusteuern. Eine Welt ohne Gott wird eine Welt haben, wo der Mensch sein Menschentum völlig verliert und zur staatlich gelenkten Maschine wird. Und darum ist die einzige Chance für diese Welt der von Gott gesandte Sohn Jesus Christus, der auch eine schöne neue Welt schafft, aber der den umgekehrten Weg geht, der den Menschen erst wieder zum Menschen macht. Wenn Sie Jesus begegnen, dann fängt überhaupt das Menschentum erst an. Er macht Mensch zu Menschen, nämlich zum Ebenbild Gott. So schafft Jesus eine schöne neue Welt, indem er den Menschen verändert und zum Ebenbild Gottes macht. Man spürt es Menschen, die die Gewalt Jesu gekommen sind, an. Nicht? Da fängt etwas Menschliches an. Und sehen Sie, dieser schönen neuen Welt begegnet also in unserem Text zum ersten Mal ein Mann namens Saulus. Nun muss ich für die, die nicht immer da sind, noch mal kurz die Geschichte rekapitulieren. Dieser Saulus war ein reifer junger Mann, sehr intelligent, sehr gebildet und sehr religiös. Pfundskerl, ein Pfundskerl, möchte man sein. Ich möchte das ganze BH, die jungen Leute, so sehr intelligent, ja, das sei da. Aber, na, und Sie verstehen. Aber dieser junge Saulus verwendete seine fantastischen Fähigkeiten nur zu zwei schrecklichen Zwecken. Erstens, im Dienst seines schrankenlosen Ehrgeizes. Und das ist unheimlich. Und im Kampf gegen die verhasste Gemeinde Jesu Christi, die er mit den tiefsten Tiefen seiner Seele hasste. Und dann geschieht es, als er nach Damaskus reist, um die Gemeinde Jesu zu verfolgen in Damaskus, dass ihm der Herr Jesus auf dem Wege gewaltig begegnet. Saul, was verfolgst du mich? Da bricht sein ganzes Leben zusammen. Er sieht sein Leben in einem neuen Licht, im Lichte Gottes. Zu meinem Vater kam mal einer und sagte, Herr Pastor, ich denke anders über Gott als Sie. Ich will Ihnen mal sagen, wie ich über Gott denke. Da hat mein Vater unterbrochen gesagt, es ist mir furchtbar egal, wie Sie über Gott denken. Aber was sehr interessant ist zu wissen, wie Gott über Sie denkt. Sehen Sie, der Saul hatte bisher geredet, wie er über Gott denkt, über Religion denkt, über das Christentum denkt. Plötzlich steht die Frage, wie denkt Gott eigentlich über mich? Und dann bricht er der Boden an Füßen weg. Er sieht sie in einem neuen Licht. Und wie wünscht ich, dass sie das erleben, so ins Licht der Wahrheit kommen. Ich bin ja nur ein Mörder. Ich habe der Wahrheit widerstanden. Ich bin ein Verworfener. Sehen Sie, bei dem Saulus kam dazu, dass die Begegnung mit dem Herrn ihn blind gemacht hat. Ach, was für eine Verzweiflung mag im Herzen dieses Mannes gewesen sein. Und da geht die Tür seines Zimmers auf und hereinkommt ein Jesus-Jünger, Ananias. Ich kann mich spüren, wie der Saulus erfährt, ein Jesus-Jünger ist ihm gemeldet worden, wie alles in ihm wach ist. Was kann er noch von den Jüngern des Herrn Jesus erwarten? Als Hass und Rache und vielleicht ein billigen Triumph, da sitzt du nun blind. Und dann tut der Mann den Mund auf. Und da begegnet dem Saulus zum ersten Mal die schöne neue Welt, die Jesus schafft. Dieser Ananias sagt, lieber Bruder Saul. Und wissen Sie, im Griechischen ist es fast noch schöner als in der deutschen Übersetzung Luthers. Da steht bloß, Saul, Bruder, Bruder. Da tut sein Herz auf. Saul, Bruder. Ich sage, da begegnet dem Saulus zum ersten Mal die schöne neue Welt, die Jesus gebracht hat. Wo lauter Hass und Schimpfen und Drohen und Vergiften und Verleugnen war. Bruder, Liebe, Licht. Schöne neue Welt. Meine Freunde, das ist die neue Welt, die Jesus schafft, wenn er an Menschen arbeitet. Dass die Liebe regiert sogar zu Feinden. Es gab keine grimmigeren Feinde als Saulus und Jesus Jünger. Und sie dürfen mir nun nicht glauben, sie dürfen mir nun glauben, dass dem Ananias das schwer geworden ist, dieser Weg. Das wird aus der ganzen Geschichte deutlich. Das war kein Kinderspiel, Feinde zu lieben. Jede Oma, die hier sitzt und Krach mit der Nachbarin hat, die sagt, ist richtig, Pastor Busch, aber mit dem Frau kommt nicht in die Tüte, dass ich die lieb habe. Die müssen Sie kennen. Verstehen Sie? Ist nie ein Kinderspiel. Ist nie ein Kinderspiel. Das geht aus der Geschichte hervor, wie der Ananias einen Auftrag von Jesus bekommt, wie er sich zuerst wehrt. Ja, sogar in unserem Text wird im griechischen Text viel. Das Neue Testament ist griechisch geschrieben ursprünglich, wird im griechischen Text deutlich, wie schwer es dem Ananias wird. Da heißt nicht, und er ging zu Saulus, da heißt, und er ging hinaus aus seiner Wohnung. Und er ging hinein. Man sieht förmlich die Hand auf der Türklinke, nicht? Soll ich? Ich kann nicht. Und dann sieht die Liebe, Saul, Bruder. Ich muss etwas sehr Wichtiges sagen, meine Freunde. Jesus Jünger lernen bei ihrem Heiland, dass ihre alte Natur nicht gut ist. Und dass sie die mit Jesus in den Tod ans Kreuz geben dürfen. Sie werden vielleicht lachen, wenn ich jetzt einen Liedervers zitiere und denken, der Mann wird doch alt, dieser Pastor, dass er jetzt seit 5 Sonntagen immer denselben Liedervers zitiert, hat er ganz vergessen, er letzten Sonntag schon gesagt. Meine Freunde, das ist also, es gibt viele Alterserscheinungen, das ist keine. Sondern ich möchte diesen Vers Ihnen einhämmern. Christen, Jesus-Jünger lernen bei ihrem Heiland beten. Liebe, zieh mich in dein Sterben. Lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann ererben. Ananias übt es, dass sein Groll, sein Hass gegen Saulus das Reich Gottes nicht ererben kann. Es muss ihn tot ans Kreuz mit Jesus. Und nun ist er frei zu sagen, Saul, Bruder. Schöne neue Welt, finden Sie nicht? Ah, mir hängt dieser Krach in allen Häusern und im politischen Leben und in der Völkerwelt. Ja, das war damals meine Predigt sagen, mir hängt am Smal raus. Ihnen nicht auch? Ich kann sie mehr hören. Ich freue mich, dass Jesus gekommen ist und an seinem Teil angefangen der schönen neuen Welt. Die ist da, das ist keine Träumerei. Der bekannte Subvenient Möller, großer Kenner Ostasiens, erzählt aus dem Koreakrieg eine Geschichte, die mir tiefen Eindruck machte. Im Koreakrieg hat ein Nordkoreaner zwei junge Männer vor den Augen ihres Vaters erschossen. Der Vater war Südkoreaner und Christ, Prediger. Und vor den Augen des Vaters erschießt der Nordkoreaner die beiden blühenden Söhne. Und dann fällt dieser Mörder später in die Hände der Amerikaner. Und weil er sonst noch einiges auf dem Konto hat, wird er wegen Unmenschlichkeit hingerichtet. Soll hingerichtet werden. Das Todesurteil ist ausgesprochen. Und da drängt sich auf dem Hinrichtungsplatz der Vater dieser beiden ermordeten Jungs vor und sagt, ich bitte um das Leben dieses Mannes. Ich habe keine Söhne mehr. Jetzt soll dieser Mann an die Stelle meiner Söhne treten. Und ich verspreche, alles für ihn zu tun, als wenn er mein Sohn wäre. Möller konnte nicht sagen, es gab einen Aufschub, wie die Sache am Ende ausging. Aber er weiß nur, dass der amerikanische Offizier sagte, der das Hinrichtungskommando leiten sollte, das habe ich nicht gewusst, dass so ein grenzenloses Lieben Christentum ist. Wenn das Christentum ist, dann möchte ich auch Christ werden. Dann möchte ich auch Christ werden. Meine Freunde, ich predige nicht ein bisschen Moral und Humanismus, sondern ich sage noch einmal sehr deutlich, dass wenn es auf Ananias angekommen wäre oder auf diesen koreanischen Prediger, dann wäre Rache und Hasse fällig gewesen. Jesus, der aus der Welt Gottes kam, überwindet seine Leute. Er schafft die schöne neue Welt, wo Liebe regiert. Ist das klar? Und zweitens, schöne neue Welt, eine Welt, wo Liebe regiert. Zweitens, eine Welt, in der man sein Leben neu anfangen kann. In der man von vorne anfangen kann. Also zweitens, ein bisschen heiß, aber sie sind alle bei, nicht? Sehen Sie da, es gab einen Namen, den hat dieser Saulus, als er da blind saß, gefürchtet, fürchte wie die Maus die Katze. Und das war der Name dessen, der ihm begegnet war und aus allen Sätteln geworfen, der Name Jesus. Und nun tritt dieser Christ in sein Zimmer. Und Sie können sich vorstellen, wie der Saulus auf einmal die Ohren spielt, als jetzt der Name Jesus kommt. Der Herr Jesus hat mich gesandt. Saulus, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamst. Mit welcher Spannung hört der blinde Mann jetzt zu? Jetzt kommt der gefürchtete Name Jesus. Und jetzt wird es so weitergehen. Und er lässt dir sagen, du hast seine Jünger getötet. Du hast ihn verachtet. Du hast ihn beleidigt und geschändet. Er hat dich Rücken abgebrochen, geh hin, Verfluchter. So etwas erwartet er. Und dann geht es weiter. Jesus hat mich gesandt, dir zu sagen, dass du wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden sollst. Meine Freunde, fangen alle Glocken an zu läuten im Herzen des Saulus. Alle Glocken fangen an zu läuten, dass sich wieder sehnt um den Heiligen Geist. Er verstößt mich also nicht. Er, der mich ins Gesicht schlug, den ich gekreuzigt habe, neu, verstößt mich nicht. Er nimmt mich an. Er vergibt all die ganze Vergangenheit. Er liquidiert sie, er löscht sie aus. Mit ihm fange ich ein neues Leben an. Meine Freunde, in dieser Stunde erfährt der Saulus das Herrlichste der schönen neuen Welt, das Schönste im ganzen Christentum. Oh, wie wünsche ich, dass sie erfahren, nicht bloß einfach so wie ich hinnehme, erfahren, die Vergebung der Sünden, die Jesus schenkt. Eine Vergangenheit des Meeres tiefer geworfen. Das ist ein Erlebnis. Und da läuten allerdings die Glocken im Herzen. Und Saulus lernte auch und begriff sehr schnell, wieso Jesus Morde vergeben kann. Warum? Darum, weil er am Kreuz von Golgatha hing. Und da hat er für alle Schuld des Saulus und für ihr und meine und eure, meine Freunde, hat er bezahlt. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Nur unter Jesu Kreuz bekommen sie Vergebung der Sünden, aber da bekommen sie wirklich. Kein Pastor und kein Engel kann ihm vergebene Sünden geben. Auch sie selber können sie nicht erteilen. Und wenn sie 10-mal alle ihre Sünden wegreden. Aber wenn ein Mensch unter Jesu Kreuz geht und bekennt hierher, dann erfährt er, die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Ich muss nochmal ein Lutherwort zitieren, das ich vor einem halben Jahr etwa mal zitierte. Wer Vergebung der Sünden glauben kann, ist ein seliger Mensch. Willst du der Sünden loswerden, so lass nur anstehen, dein Werk und Gutmachung zu suchen vor Gott und solches vor Gott zu tragen. Lass es anstehen, hat doch keinen Wert. Sondern, jetzt kommt der drastische Luther, kriech allein unter und in den Heiland als den, der deine Sünde von dir genommen und sie auf sich geladen hat. Meine Freunde, dieses Kriechen in und unter den Heiland hat der Saulus getan. Und als er später einen Galaterbrief schrieb und einen Römerbrief als der große Apostel Paulus, da hat er das gewaltig gerühmt. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Durch sein Kreuz bin ich gerecht. Ich weiß nicht, ob Sie mal einen Römerbrief gelesen haben. Und wenn man den so liest, kommt einem reichlich dogmatisch vor. Aber wenn Sie länger lesen, merken Sie, das konnte nur einer schreiben, der das erfahren hat. Durch Jesu Wunden bin ich geheilt. Ja, und damit beginnt ein neues Leben. Meine Freunde, wenn das Alte abgetan ist, beginnt ein neues. Saulus kann von vorne anfangen. Wie sehr man mit Jesus neu anfangen kann, das hat der Jesus selber mal in einem ganz tollen Bild gebraucht. Er spricht von der Wiedergeburt. Nicht? Also ich bin jetzt glücklicher Großvater und studiere Babys. Ist einfach toll. Wie sind sie, alter Kerl, wird man neidisch, wie die so ganz von vorne anfangen können. Alles vor sich. All die falschen Wege brauchen sie nicht zu gehen. Haben alles vor sich. Und nun sagt Jesus, wenn du Vergebung der Sünden annimmst und umkehrst und glaubst, dann wirst du wiedergeboren. Dein Leben fängt an wie ein Baby. So. Lassen wir noch kurz ein Drittes sagen. Die schöne neue Welt, wo die Liebe regiert, wo man den Hass einfach nicht mehr haben kann. Schöne neue Welt, wo man sein Leben neu anfangen kann mit Jesus. Schöne neue Welt, wo es einen himmlischen Geist gibt. Einen himmlischen Geist. Drittens, wo es einen himmlischen Geist gibt. Also stellen Sie sich die Situation vor. Saul ist blind, zusammengebrochen im Zimmer. Ananias kommt rein. Saul, Bruder. Und dann geht er auf ihn zu und tut etwas, was uns unfassbar scheint. Er legt ihm die Hände auf. Ach, sehen Sie. Der Saulus hat als Apostel Paulus später mal geschrieben, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das wissen wir gar nicht mehr. Die ersten Christen wussten das. Bei uns wird geredet, geredet, geredet. Ich bin ja selber dabei, nicht? Und Kraft, so viel. Diese ersten Christen wussten, das Reich Gottes steht in Worten. Nicht in Worten, sondern in Kraft. Er legt ihm die Hände auf. Du sollst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und im Augenblick geschieht was. Der Saulus wird erfüllt mit dem Geiste von oben, mit dem Geist des lebendigen Gottes. Meine Freunde, wie macht dem Paulus zumute gewesen sein, als er zum ersten Mal das Wort hört? Heiliger Geist. Wissen Sie, der Saulus war nicht so ein armer Kerl, der nichts wusste von der Macht des Geistes. Er kannte die Macht des Geistes. Er war zu Hause in der griechisch-hellenistischen Welt, in der die Schönheit das oberste Prinzip war. Ich muss jetzt eben beichten, nicht? Ich bin zwischen letzten Sonntag und diesem Sonntag eben zu einer kleinen Studienreise in Griechenland gewesen. Und das hätte ich tun müssen, ehe ich anfing, die Pauluspredigten. Ich konnte nicht mehr länger, ich muss jetzt mal, wenn ich von Paulus predige, Griechenland sehen. Die Spuren des Saulus. Wissen Sie, Kapsunion, die südlichste Spitze von Attika, da fällt ein roter Fels steil ins Meer. Und das tiefblaue Meer. Und da oben schneeweißer Poseidon-Tempel. Wissen Sie, da umfängt sie Geist. Paulus hat bestimmt was auf seinen Funden. Aber er schüttelt es ab und weiß, dass dieser Geist nicht davor bewahrte, in die schändlichsten und übelsten Laster zu geraten und dafür gefangen zu sein. Das möchte ich allen Ästheten sagen. Und Saulus weiß etwas von dem Geist der Machtgier. Oben sein, regieren. Er ist römischer Staatsbürger und weiß, was das bedeutet, die Atmosphäre Roms. Und er schüttelt es ab und weiß auch, dass dahinter Tränen und Jammer und Leid sind, nicht? Und er kennt auch den Geist des Fanatismus und der Intoleranz. Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein, und wenn ich mit Knüppeln damit wochten. So war er ja, nicht? Er schlug mich die Schädel ein. Und es ist ihm aufgegangen, dass das ein Geist vom Teufel ist. Und wenn es eine religiöse Intoleranz ist. Der Teufel verkleidet sich auch in Engel des Lichts. Auch religiöser Fanatismus, Intoleranz ist teuflisch und nicht göttlich. Und nun, du sollst mit dem Geiste Gottes erfüllt werden. Ein Geist von Gott, ein Geist aus der anderen Welt. Ein Geist von oben, ein Geist, dessen Früchte sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Keuschheit. Damit sind all diese Geister, die ich vorher nannte, abserviert. Wissen Sie? Ich muss schließen. Saulus wurde ein Bürger der schönen neuen Welt, Jesu Christi. Sie auch? Jesus möchte Sie gern dazu machen, aber das Problem ist, ob Sie es wollen. Man muss das schon im Schritt über die Grenze tun. Und nun wollen wir beten. Herr, unser Heiland, wir danken dir, dass du gekommen bist, um neue Kreatur zu schaffen, mitten in allem Elend und Schmutz und Vergänglichkeit. O Herr, ich danke dir, dass nicht nur dem Saulus diese neue Welt begegnet, sondern auch uns. Und dass wir eingeladen sind und eintreten dürfen. Amen. Wir wollen aus dem Liede 83, den 9. Vers noch singen. Vers 9.
Wir singen das angeschlagene Lied Nummer 389, also nicht Anhang dieses Mal. Und jetzt beten wir miteinander. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in den Ewigkeit. Amen.
Herr, und segne uns und behüte uns. Lass leuchten dein Angesicht über uns. Und gib uns deinen Frieden. Amen.